Lümmel, der Corpo Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Hörst dir rein.
Wieder zu Besuch Dr. Bernhard Grün. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Danke, ich freue mich auf das Gespräch.
Wir nehmen ja heute eine dritte Folge auf und zwar wir sprechen über Ihre beiden Bücher Der Comment und Kommentiert.
Jawohl.
Es ist ein Buch, was sich intensiv mit dem Comment beschäftigt. Also wenn ich mir das anschaue, es geht ja halt über die Herkunft und den Wesen, das Wesen des Comments bis hin zu allgemeingültigen Comments oder dem allgemeinen deutschen Biercomment, auf den ja immer mit Paragraph 11 gerne referiert wird, aber irgendwie die ganzen anderen Paragraphen hört man nichts von.
Ja, das Beste ist vor allem, würden Sie mal das Vorwort dazu lesen, dann würden Sie verstehen, warum der Autor das gemacht hat. Und er erklärt Ihnen nämlich auch, was Comment ist. Aber das interessiert keinen. Jeder denkt immer nur Paragraph 11, ganz genau.
Was ist denn Comment?
Comment ist das studentische Brauchtum, die studentischen Sitten. Ursprünglich ist es eigentlich der Pauk-Comment. Also es geht wirklich darum, wir haben die örtlichen Seniorenkonvente damals. Wie haben die bis heute ihre örtlichen Fecht-Comment, ihren Fechtbrauch festgelegt, welche Regeln waren zu beachten. Und erst danach kam es zu einer Fixierung auch der innerhalb des jeweiligen SC üblichen Regeln, wie man miteinander Kneipen feiert oder Kommerse. Und heute ist das natürlich sehr viel weitergehend, weil heutzutage müssen Sie eigentlich alles, was in den verbindungsstudentischen Gebrauch ist, letztlich erklären. Das geht nicht wirklich um eine Kodifizierung, auch wenn das so ist, dass der Comment in der Regel in Form von Paragraphen abgefasst ist, sondern es geht letztlich um eine Art Erklärung, Erläuterung, wie verhält man sich, welche Sachen, welche Usancen, welches Brauchtum gibt es und wie wird das umgesetzt? Das ist ja letztlich die Binnensprache einer Korporation, die von allen, vom jüngsten Fuchsen bis zum ältesten alten Herren verstanden wird. Das ist wie eine Art Code.
Dieser Code, den wir ja heute leben, da habe ich oft den Eindruck, das ist so ein ziemlicher Einheitscomment ja auch mittlerweile geworden. Also egal, welche Art von Verbindungen man ja geht, es ist ja überall der gleiche Comment, der gelebt wird. Aber wenn man zum Beispiel Ihr Buch ja durchliest, sieht man ja, dass es ja verschiedene Comments gab. Wie Sie ja gerade gesagt haben, ja, dass ja auch sich auf das Fechten zum Beispiel bezogen hat. Aber dass es halt viele kleinteilige, auch auf Städte oder also beziehungsweise auf die Universitätsstädte bezogene Comments gab, wie den jenaischen Comment, den Sie ja auch hier zum Beispiel behandeln.
Diese Episode von Lavalimmel, der Corpo Talk, wird euch präsentiert von Kurve, die Maßschneider. Wenn es um klassische Herrengarderobe geht, ist Kurve euer erster Ansprechpartner. Sei es für Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung. Der Moment, wenn du den perfekten Sitz eines maßgeschneiderten Anzugs spürst, unvergleichlich. Genau dieses Gefühl bekommst du bei Kurve, dem Maßschneider deines Vertrauens. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München, von Düsseldorf bis Berlin, bietet Kurve Maßarbeit auf höchstem Niveau. Mit 4 verschiedenen Verarbeitungsstufen beim Anzug ist für jeden Geldbeutel etwas dabei, inklusive der Königsdisziplin der Kleidungskultur Vollmaßschneiderei. Und nicht zu vergessen, neben dem Angebot für Maßbekleidung findet ihr bei Kurve auch eine exklusive Auswahl an handgefertigten Schuhen von Marken wie Crockett & Jones oder Alden, hochwertiger Strickware, Gentleman Accessoires und Nischendüften. Dieses Jahr feierte Kurve sein 25-jähriges Jubiläum. Ein Vierteljahrhundert Hingabe an perfekten Stil unter dem Motto individuell, wertvoll, zeitlos mit Zeitgeist. Mach dir selbst einen Eindruck auf kurve.de. Den Link findest du in den Shownotes oder buche jetzt deinen Termin zur Beratung in einem der Ateliers von Kurve. Auch hierfür findest du den Link in den Shownotes. Plant bitte bei Beauftragung aber eine Lieferzeit von 4 bis 6 Wochen ein. Kurve, die Maßschneider. Tradition trifft auf Eleganz für einen Auftritt, der in Erinnerung bleibt. Und jetzt zurück zum Talk.
Also ist ganz wichtig mit Jena. Gutes Stichwort, Jena ist sozusagen der Taktgeber. Wenn man wissen wollte, wie man es richtig macht, hat man immer nach Jena geschaut. Es ist halt auch eine der ältesten protestantischen Universitäten. Und das Studententum dort, wie die sich verhalten haben, das war sozusagen die Blaupause für die anderen Hochschulstädte. Das war der Goldstandard.
Wo haben die denn ihre Idee damals hergenommen? Also wie sind die auf die Idee gekommen, ein Comment zu verfassen?
Das dürfte noch auf die Zeit der Orden eigentlich zurückgehen, dass man diese Kodifizierung dann da begonnen hat. Der Begriff Comment ist allerdings irreführend.
Ja, was heißt ja wie auf Französisch, oder?
Ja, und genau davon kommt es nämlich nicht. Ich habe mich auch erst natürlich von der Oberfläche irgendwann in die Tiefe arbeiten müssen. Und als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Comment zum wiederholten Male zu beschäftigen, trieb mich natürlich auch die Frage um, wo kommt denn das eigentlich her? Und ich stieß dabei auf die Scherzdissertation des Martialis Schluck von Raufenfels. Das ist natürlich ein Pseudonym.
So wie der Vizekartellbruder des Monats.
Genau. Und der hat eine Scherzdissertation verfasst über den Studentenbrauch. Oder eben da geht er hin und im Sinne einer ironischen Darstellung wird in dieser Scherzdissertation alles das als Comment dargestellt, was eben nämlich genau kein Comment ist. Also er geht hin und stellt alle Unsitten, die es gibt, vom Raufen, Wirtstöchter, Schwängern, über Zerstörungswut, alles wird als Comment in Anführungszeichen dargestellt. Und eigentlich wird dem Studenten damals um das Jahr 1780 wird ein Spiegel vorgehalten und eigentlich gesagt, guck mal da rein, wie du aussiehst. Du bist ja eigentlich ein Zerrbild eines idealen Studenten. Das ist damals 1780, das ist die Zeit der Studentenorden, wo es sehr stark um Idealismus geht, wo es um das Streben nach höheren Idealen geht, nach höheren geistigen Idealen, wo man den Bruderbund, also von gleichen Brüdern, begründen will. Und da kann natürlich der Renommierstudent, der Rauf- und Saufstudent, ist nicht das Vorbild. Das heißt also auch, wenn wir heute hingehen und nehmen das als sozusagen als Vorbild, sich schlecht zu benehmen oder in exzessiver Art und Weise sich zu verhalten. Das ist zwar ein normales adoleszentes Verhalten, leider.
Ja, bis heute.
Aber
nicht anders.
Ja, klar, das sind Grenzübertretungen und daran messen wir uns. Aber das muss seine Grenzen finden und wir müssen uns kultivieren und wir müssen genau das Gegenteil machen. Und Schluck von Raufenfels geht in dieser Scherzdissertation, geht er hin und sagt, das ist doch ganz klar, das Wort Comment, sag ich jetzt ganz bewusst so, das kommt von dem französischen wie, weiß doch jeder, wie man sich verhält. Wenn man das in diesem Buch weiterliest oder in dieser Scherzdissertation und auch andere Begriffe, merkt man sofort, er nimmt jemanden auf den Arm. Er will genau das Gegenteil damit aussagen, was er da sagt. Das heißt also, er begeht hier bewusst eine Lüge. Mhm. Und das Witzige war, ich habe geschaut, also vor Raufenfels, vor dem Jahr 1780 oder 82, wo das erschienen ist, gibt es den Begriff Comment im studentischen Bereich nicht. Er taucht das erste Mal 2-3 Jahre später bei Kindleben auf, in dem Studentenwörterbuch, das er rausgibt. Und da genau diese Erklärung übernimmt Kindleben, sagt, das Wort Comment ist ja noch ein neues Wort. Übrigens, ja, und ich übernehme den Begriff und sage, kommt von Französisch wie. Und dann schreibt das ein Autor vom anderen ab und bis irgendwann zur Wahrheit wird, was nie wahr gewesen ist. Warum ist es nicht wahr? Weil zum Beispiel der Chorhistoriker Wilhelm Fabricius, der das Buch, das Standardwerk geschrieben hat, das ist ein hervorragendes Werk.
1926
ist das, glaube ich, rausgekommen. Ne? Die deutschen Chors. Was auch sehr viel über die Studentenorden beschreibt und er natürlich auch die frühen Comments beschreibt, da schreibt er in einer Fußnote, schreibt er hin, dieses Wort kann nicht aus dem Französischen kommen. Es muss eine andere Bedeutung haben. Er konnte es nicht sagen, was. Er schreibt dann in dieser Fußnote, ich habe mich mit vielen Franzosen unterhalten, aber keines gibt den Sinn von Brauchtum. Irgendwie bin ich dann auf die Spur gekommen. Ich habe dann über Google Buchsuche einfach mal geschaut, was ist im 16., 17. Jahrhundert. Und dann habe ich eine ganz interessante Entdeckung gemacht. Und zwar unter anderem bei Luther. Mhm. Der schreibt natürlich auch auf Latein und spricht über Commentus. Das Wort gibt es also wirklich alt. Und es gibt es in zwei Bedeutungen. Die eine Bedeutung ist von Commentiri. Mhm. Und Commentiri heißt Lügen, Vorspielen. Genau das ist das, was Schluck von Raufenfels macht. Er tischt uns hier eine Geschichte auf. Er belügt uns.
Ich meine, Raufenfels, also Schluck von Raufenfels, das war ja Christian Friedrich Gleiß, wie Sie das in dem Buch ja auch sagen. Der war ja Theologiestudent, das macht ja Sinn. Und wir haben ja den Kulturprotestantismus vor allem ja an den Universitäten.
Das war ja unter Gelehrten die Lingua Franca, Latein. Jeder konnte das und jeder musste es wissen, dass das nicht vom französischen Comment kommen kann oder dass es eigentlich zu hinterfragen ist. Und dieser Begriff Commentus, dass der als PPP, also Partizip Perfekt Passiv, von Commentiri kommen kann und das ist wahrscheinlich der richtige Sinn von Commentari. Mhm. Kommentieren, erklären. Und ich glaube, da kommen wir ganz gut hin, denn ich schreibe auch an einer Stelle irgendwo, man kann Comment nicht mit Paragraphen fassen. Und wer Comment, und das ist von mir bewusst so gemacht, dass ich also in der Erweiterung des Paragraphen 11, den Paragraphen 111 auch formuliere, das ist kein besonderer Paragraph, sondern wo ich dann aber sage, wer das in 111 Paragraphen noch nicht kapiert hat, wird es auch mit 1111 Paragraphen nicht kapieren. Entweder ich beherrsche den Geist von Comment, entweder ich kann damit umgehen, ich kann das auch als meine Lebensphilosophie Comment bewusst leben, oder ich werde es nie kapieren. Mhm. Aber es sollte eigentlich jedem Akademiker möglich sein.
Es ist ja auch ein Gefühl, so ein Lebensstil.
Ganz genau, den wir da leben und verwirklichen und der uns Spaß macht.
Das ist interessant, da hatten wir ja im Vorgespräch ja auch drüber gesprochen. Und zwar, ich dachte immer, dass das Comment halt wirklich aus dem Französischen kommt, weil ich gedacht habe, dass ich daraus ableiten würde, weil ja gerade der Bruder von Ludwig dem 14.
Genau,
dieses Regelwerk damals, also das ist ja keine Legende, sondern das ist ja historischer Fakt, dieses Regelwerk verfasst hatte mit einem Assistenten zusammen, wie man sich am Hofe zu verhalten hat, dass man gemäß seines Status, derjenige darf dem König den Mantel abnehmen oder darf bis in das Schlafgemach vordringen, während der abstufige Adel dann immer weiter entfernt sein muss und auch gewisse Kommunikationsformen an den Tag legen musste, Konversation, wie es getrieben wird, halt Kultur und Kultivierung halt durchführen muss. Wo man halt aber auch auf der anderen Seite gezeigt hat, dass man Teil dieser Gruppe ist und das weiß und sich dementsprechend halt auch verhält und nicht in Ungnade des Königs fällt, weil man sich nicht an dieses Regelwerk halt gehalten hat. Ich meine, ist ja nicht anders bei uns auch so.
Aber das gibt es in diesem Zusammenhang nicht als Substantiv. Mhm. Le comment. Oder? Wird es nicht als Begriff formuliert, denn das gibt es nicht als Hauptwort.
Ich weiß nicht, ob die Comment gesagt haben darin, aber
das wäre natürlich mal interessant, das nachzuprüfen, das mal nachzuschauen. Vielleicht ist da auch wirklich nochmal ein Zusammenhang, warum Schluck von Raufenfels auf diese Idee gekommen ist, das so zu benamsen.
Ich meine, wenn wir ja da die Studentenorden haben, die haben sich ja in ihrer Struktur ja auch stark auf Mönchsgemeinschaften zurückbezogen. Ich meine, da hat man ja auch Regelwerke. Wenn man das ja zum Beispiel bis auf die Tempelrittler zum Beispiel zurückschaut, die nehme ich jetzt mal als Beispiel, weil das ja auch kämpfende Mönche halt waren, die hatten ja auch ein Regelwerk. Die haben ja, glaube ich, irgendwie auch mit ganz wenigen Paragraphen angefangen, so angelehnt an den 10 Geboten, alles sehr einfach gehalten und nach wenigen Jahren hatten die, glaube ich, über 800 verschiedene Vorschriften, weil das Leben dann doch ein bisschen komplexer ist im Miteinander und sowas ja auch regelt.
Ich habe einen Cousin, der ist Benediktiner und deswegen kenne ich mich etwas natürlich mit der benediktinischen Regel aus und die habe ich natürlich auch schon mal gelesen. Aber das ist natürlich weit, weit weg davon, aber die Mönchsorden sind letztlich, wie Bruderschaften, natürlich. Sie sind ja gleichberechtigt.
Und man wählt sich den
Abt. Genau, man hat einen Konvent. Also da gibt es schon viele Dinge, die ähnlich sind. Bis hin zu unseren Biernamen, die wir verwenden als Ordensnamen sozusagen. Ja,
ja, stimmt. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich habe heute viel schon gelernt.
Ich auch.
Interessant. Also mit dem Coman. Wir haben ja dann vor allem ja auch so ein paar Comans, die hervorstechen, wie zum Beispiel den allgemeinen deutschen Bier-Coman.
Ja.
Da hatten wir ja schon eben drüber gesprochen. Also, was ist das genau?
Wenn ich kurz noch was zu dem Aufbau des Buches sagen darf, es ist so, es ist ein langes einleitendes Kapitel drin, wo ich eben die Begrifflichkeit des Coman und den Sinn des Coman gerne erklären möchte. Und zwar auch in einer etwas heiteren, aber trotzdem wissenschaftlich fundierten Art und Weise. Und wo ich dann hingehe und historisch rückwärts arbeite. Das heißt, am Anfang steht ein heutiger Coman, wie er bei meiner Bandverbindung der Suebe Danubia in Ulm auch gültig ist. Und wie ich dann schrittweise in die Vergangenheit gehe und ältere Comans in Auswahl natürlich nehme und bis hin auch zu dieser Scherzdissertation, die natürlich auch in übersetzter Form da mit drin ist.
Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloud-Zugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche.
Ja, dann lassen Sie doch mal über den allgemeinen Coman sprechen, hier der von 1993 bzw. von 2017. Welche Formen des Comans haben wir da? Es sind ja verschiedene.
Ja, das gibt den. Das haben wir einfach so eingeteilt letztlich. Den sogenannten Gesellschaftscoman, also gesellschaftliche Umgangsformen in Couleur im Zusammenhang mit dem Farbentragen oder als Kooperationsstudent, man muss ja nicht farbentragend sein. Und dann natürlich der sogenannte Kneipcoman, das heißt die Sitten und Gebräuche bei studentischen Kneipen, angefangen von der studentischen Wix, Übertragweise dieser studentischen Wix und was man macht, was macht man in Wix, was macht man nicht in Wix, geht dann weiter über Farbenkommen, also wie tragen wir unsere Bänder, unsere Farben. Es geht weiter über bis zum Trauerkommen dann zum Beispiel, was ist in Trauerfällen in, ja, beim Abschied von Bundesbrüdern zu beachten, bis hin auch zur Trauerkneipe, die auch einen speziellen, festlichen und sehr beeindruckenden Charakter hat.
Wann hat sich denn diese Form von Coman eigentlich entwickelt?
Also ursprünglich ist Coman eigentlich eine Verabredung zwischen den, wie ich vorhin schon sagte, zwischen den örtlichen Chors, also diejenigen, die studentischen Gesellschaften, die anerkannt sind und die auch die Gesamtstudentenschaft um 1800 repräsentieren wollen. Heute, wenn wir Coman hören, denken wir immer von der Einzelverbindung her. Das heißt, wie ist innerhalb der Einzelverbindung dieser Code, dieser Kodex, diese Verständnisweise, wie ist das geregelt? Eigentlich ist es so, Coman ist das Verbindende, das Allgemeine, das Verbindende. Und das hat es beschränkt sich heute auf die Einzelverbindung.
Aber wir haben ja einen relativ allgemeingültigen Coman. Also ich finde ja gerade, klar, es gibt Nuancen, wo sich die Verbindungen unterscheiden, aber im Großen und Ganzen ist die Schnittmenge ja sehr identisch, oder?
Ja, das hat eine Ursache mit dem von Ihnen angesprochenen allgemeinen deutschen Bier-Coman zu tun. Mhm. Wenn man sich das anschaut, und auch nochmal das Vorwort dazu, wird man sehen, dass da ein Autor hingegangen ist, in selbst herrlicher Art und Weise, einfach ein Buch geschrieben hat, ein Büchlein geschrieben hat, das damals bei Reklam erschienen ist und damit eine Riesenverbreitung bekommen hat.
Ach, bei Reklam auch?
Ja.
Ach, Wahnsinn.
Ja. Und das hat natürlich, das hat einfach, er wollte nur festhalten, was ist üblich und was ist gebräuchlich zum damaligen Zeitpunkt. Und deswegen ist das zum Beispiel auch der allgemeine deutsche Bierkommand ist natürlich auch komplett da drin enthalten. mir war das auch ganz wichtig zu zeigen, dass es zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Ausprägungen des Comment gibt und Spielarten, dass man sieht, dass nicht alles einfach uniformiert ist. Aber eben dieser allgemeine deutsche Biercomment hat dazu geführt, das kann man auch sehen an historischen Comment-Ordnungen von einzelnen Verbindungen, auch im CV, dass das viele abgeschaut haben. Also ich weiß das von meiner Markomagna, war das so, bei Ferdinand Dea in Prag war das so. Das sieht man regelrecht, das ist die Vorlage des ADBC, also des allgemeinen deutschen Biercomment. Mhm. Das ist der Goldstandard um 1900.
Warum entsteht er denn gerade da? Also warum ist er 1899 veröffentlicht worden?
Ich meine mich zu erinnern, dass er auch sagt, dass die Sachen nicht in Vergessenheit geraten. Und er beschreibt auch in ganz am Ende den Dr. Cerevisiae. Das ist einfach eine lustige Zeremonie, um jemanden den sogenannten Bierdoktor ehrenhalber zu verleihen. Weil er nicht möchte, dass diese Drolligkeiten, diese Ulkigkeiten aus dem Studentischen, dass das einfach verloren geht. Und witzigerweise ist es ja in der Tat so, dass sich das im österreichischen CV zum Beispiel erhalten hat. Während was damals im allgemeinen deutschen Biercomment beschrieben wird, ist der unter den Chors auch wiederum übliche Biercomment gewesen. Mhm. Den aber die Chors Ende der 20er Jahre im Zuge einer großen Reform sozusagen über Bord geschmissen haben, weil sie den Trinkzwang abschaffen wollten und damit natürlich auch diese ganzen exzessiven Elemente. Wobei ausdrücklich schon im allgemeinen deutschen Biercomment es heißt, der Sinn dieses Comments ist zu begrenzen. Also auch da diesen Exzess nicht zu fördern. Und das muss man wissen. Und deswegen sind heutige Übertretungen, Exzessverhalten, das es gibt in Kooperationen, das hat nichts mit Comment zu tun und ist abzulehnen, weil es die Menschen zerstört. Also ich spreche hier einfach als Mediziner. Ich trinke selbst sehr gerne Alkohol in Form von Bier und Wein, harte Sachen nicht. Und aber damit muss man vorsichtig umgehen. Auf jeden Fall. Und dieses Exzessverhalten, ich spreche hier von den sogenannten Karaffen oder von den Kistenlümmeln und ähnliche Dummheiten, die dazu führen, dass die Menschen sich zerstören. Die zerstören ihr eigenes Gehirn. Und das darf nicht sein. Und wir haben hier, wir sprechen von jungen Frauen und jungen Männern in unseren Bünden und wir haben dafür auch eine soziale Verantwortung. Und der müssen wir gerecht werden. Und wir dürfen nicht auf, ich bediene jetzt auch ganz bewusst ein Klischee, wir dürfen nicht auf das Niveau amerikanischer Fraternities runtersinken. Wir haben einen Kulturauftrag als Kooperation. Deswegen haben wir Prinzipien. Deswegen haben wir darüber auch schon gesprochen im Zusammenhang mit der Fuchsenstunde. Wir haben eine Aufgabe. Eine kultivierende und es ist eine Selbstkultivierung, die wir hier machen.
Ja, interessant. Es ist ja auch spannend, gerade aus dem allgemeinen deutschen Biercomment, dass wir gerade Paragraph 11 ja vor allem als einzige wissen. Und wenn man sich das mal anschaut, da ist
der
ja
heißt, es wird fortgesoffen.
Ja, ist keine weitere Erklärung. Der Rest ist ja immer sehr komplex dort.
Ja, aber es wird darauf reduziert, auf dieses eine. Und das ist das Schlimme, das darf man nicht machen eben.
Ja, was hier aber auch interessant ist, wenn man sich da auch den Biercomment halt durchliest, dass gerade unter dem Punkt drittens Biermensuren verschiedenste Varianten ja aufgeführt werden, wir aber eigentlich nur den Bierjungen übernommen haben. Und dass der Bierjunge nach dem allgemeinen deutschen Biercomment mit Paragraph 122 und 123 wesentlich komplexer strukturiert ist als das, was in der Realität gelebt wird. Das ist ja so erlebnisorientiert Anfang 20. Man sucht so ein bisschen Wettbewerb, dann guckt man sich einen an, dann guckt man den Böse an, dann sagt Bierjunge, dann sagt der andere, hängt, weil er nehmen muss. Ne? Mhm. Er wird ja dann gefordert. Aber der originale Bierjunge ist ja gerade relativ komplex. Es ist ja auch so, dass der ja eigentlich nur bei der Kneipe getrunken wird. Er wird beim Präsidium aufgerufen. Dann gibt es eine Unparteiischen. Es gibt dann auch eine Rangfolge wie beim Biergericht. Mhm. Da haben wir ja auch ne, eine ganz starke Reduzierung, halt schnell einen Grund zu finden, gegeneinander halt zu trinken. Und wenn man, ich glaube, wenn ich mich erinnere, war auch der B-Junge mal so eine Art Mittel, dass man Konflikte ganz schnell darüber halt regelt und nicht früher dann direkt Satisfaktion genau. fordert wegen jeder Kleinigkeit sich dann die Köpfe halt einhaut.
Also ich habe das bei meiner Urverbindung sehr schön kennengelernt, so dass ein Bierjunge wie ein Biergericht durchgeführt wurde und es hier wirklich dann um eine originelle Rede und Gegenrede geht und dass das regelrecht verhandelt wurde. Und ich erinnere mich an einen Morgen, wo ich mal aufs Verbindungshaus kam und die dann alle da standen, weil sie im schwarzen Anzug noch waren, von der Gebetsfrühschicht in der Adventszeit und ein Biergericht durchgeführt haben. 20 junge Männer stehen da und hören einander zu, was hier verhandelt wird, scherzweise.
Definitiv. Ich würde mal vorschlagen, ich lege es einfach mal den Paragraphen kurz vor, was der B-Junge eigentlich ist. Weil das Biergericht ist nämlich danach auch aufgeführt. Ne? Das ist 124 ist das dann.
Ah ja. Ich weiß das jetzt auch nicht so.
Ich lese mal vor.
Parat.
Hier. Drittens, Biermensuren. B, Bierjunge. Paragraph 112. Ist jemand mit Bierjunge touchiert worden, ein Bierjunge aufgebrummt worden, so kann der Beleidigte nicht mehr überstürzen, sondern muss fordern. Paragraph 123. Der Bierjunge wird folgendermaßen ausgefochten. Es wird beim Präsidium angefragt, ziehen Bierjungen? Das Präsidium erwidert, ziehen, respektive nicht. Nun ernennt der Aufgebrummte zur Entscheidung einen Burschen als Unparteiischen, der zwei Gläser für die Pokanten füllen lässt. Mhm. Dann beginnt er, sind die Pokanten da? Die Corona erwidert, adsunt oder respektive non adsunt. Der Unparteiische, Waffen ans Licht, sind die Waffen gleich? Corona sund oder non-sund. Im letzteren Falle kommandiert der Unparteiische derjenige, ne, trinkt. Unparteiischer Amazon Paria wechselt die Waffen, stoßt an. Der Aufgebrummte zählt 1. Aufgebrummter 1, Gegner 2, Aufgebrummter 3. Auf 3 leeren die Pokanten ihre Gläser. Wer zuerst ausgetrunken hat, ruft sofort Bierjunge. Danach, sowie mit Berücksichtigung der Blutung und Nagelprobe entscheidet der Unparteiische den Sieg mit den Worten: Ich erkläre denjenigen ne, für angeschissen. Der Besiegte hat beide Gläser zu zahlen. Bei Unentschiedenheit zahlt jeder sein Glas. Appellation ans Biergericht ist zulässig. Also, wir sehen ja, dass der eigentliche Bierjunge, ne, der inflationär jeden Tag durchgeführt wird, tausendfach würde ich mal sagen, gar nicht korrekt durchgeführt wird. Weil wir haben hier ganz klar eine Szene, die bei einer Kneipe stattfindet. Wir haben ein Präsidium, wir haben eine Corona, wir haben einen Unparteiischen und das ist kein eben schnell mal anstoßen, sondern es ist ein Ritual, was durchgeführt wird.
Ja. Was wir da heute machen, ist im Prinzip so eine Art abortive Form. Aber wenn Sie sich genau anschauen, ist es der Ablauf einer Mensur, die Beleidigung in Anführungszeichen, die der Mensur oder der Satisfaktion vorausgeht, ist der Bierjunge analog zum dummen Jungen. Mhm. Der dumme Junge ist die einfachste und höchste Form der Beleidigung, damit sie eben miteinander fechten. Und genau das passiert hier, aber in scherzhafter Form. Und was ich auch nochmal betonen möchte, ist, es geht genau um ein Gemäß. Es geht um ein Gemäß, in einem normalen Gemäß. Es geht nicht um eine Karaffe und es geht nicht um irgendetwas anderes, sondern es geht darum, dass ein Gemäß getrunken wird und damit ist die Sache aber auch zu Ende. Hm. Und was auch ganz wichtig ist, und das sehen Sie bei den alten historischen Commands, die ich zitiere, da geht es nämlich um das sogenannte Hospitium, dass eine Kneipe, wenn eine sogenannte Kneipe, wie wir sie heute kennen, als Veranstaltungsform, als gesellige Beisammensein, bei dem auch getrunken wird. Bei einem solchen Hospitium, bei einem solchen Gastmahl, lateinisch Hospitium, bei einem solchen Gastmahl geht es darum, dass dieses bestehende Bierkönigreich, das sind alles Fantasiebegriffe letztlich, nicht vor Mitternacht untergeht. Mhm. Das heißt, es müssen sich alle, die an der Tafel sitzen, müssen sich ordentlich verhalten und dürfen nicht das Bierkönigreich, diese Glückseligkeit, die da ja letztlich ein bisschen kommt, das ist ja wie eine Art, nach des langen Tagesstudium Last kommt am Abend sozusagen die Entspannung. Das Zusammensein mit den Freunden, man bechert miteinander, man freut sich. Aber es geht nirgends darum, Und das versuche ich zu beweisen, mit, auch mit den historischen Texten, die in diesem Buch enthalten sind. Es darf nie darum gehen, zu zerstören. Mhm. Und das können Sie selbst bei dem Hospitium im 17. Jahrhundert, das übrigens aus Jena stammt, dieses Regelwerk, können Sie selbst da verfolgen, dass es darum geht, dass hier eben nicht Tische und Krüge und Pfeifen zerstört werden.
Mhm. Das Trümmern.
Ja, das genau das Trümmern.
Ja.
Falscher Anreiz. Trümmern gehört sich nicht.
Absolut.
Hört sich jetzt alles sehr, wie soll man sagen, wie Messdiener Unterricht an, ist es aber nicht, sondern es geht darum, dass man in angenehmer Art und Weise mit diesen Genussstoffen, Alkohol oder auch Nikotin, sich in gesellschaftlicher Weise, akademischer Weise, dass man damit umgeht.
Verbindungen stehen heute vor einer neuen Herausforderung. Nachwuchs, Außenwirkung, Identität. All das entscheidet sich längst auch online. Wer sich digital nicht zeigt, wird übersehen. Doch wie präsentiert man Tradition so, dass sie modern wirkt, ohne sich zu verbiegen? Corporate Content Lab gibt genau darauf die Antwort. Mit unseren Workshops Social Media Keilen und der Content Creation Meisterklasse lernt ihr, eure Verbindung strategisch, authentisch und attraktiv zu zeigen. Für mehr Sichtbarkeit, neue Mitglieder und das gute Gefühl zu wissen, was man tut. Ein moderner und professioneller Auftritt schafft Vertrauen, nach innen wie nach außen, und zeigt, dass eure Verbindung nicht in der Vergangenheit stehen bleibt, sondern Zukunft gestaltet. Wir vom Corporate Content Lab erstellen euch genau diesen Auftritt. Mit einer zeitgemäßen und zielgruppenorientierten Webseite, offiziellen E-Mail-Adressen, stilvollen Semesterprogrammen, Couleurkarten, Imagefilmen und viel mehr, damit jeder erkennt, eure Verbindung lebt und hat Zukunft. Vereinbart jetzt euren Demo-Call. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Definitiv, aber die Sache ist ja zum Beispiel diese Steigerung des Bierjungs, dass man das zweifach, also doppelt, vierfach, achtfach, 16-fach, 32, nein, 62-fach, das gibt es so gar nicht. Das ist ja so, es gibt ja die Biermensuren, wo ja die Abstufung ist mit Doktor, mit Papst und so weiter, großer Ozean.
Ja, das gibt es zwar da drin, aber eins muss ich ja auch sagen, wir leben bitte im 21. Jahrhundert und wir wissen um die Gefahren des Alkohols und daran müssen wir auch verdammt nochmal aufpassen. Genauso wie andere Drogen im Kooperationsmilieu nichts zu suchen haben. Ja, also es gibt ja diesen tragischen Fall übrigens eines Siemens-Erben, der auf einem Münchner Kooperationshaus ums Leben gekommen ist, unter dem Einfluss von Drogen und mit einem sogenannten Kistenlümmel, weil er da eine ganze Kiste Bier leer saufen wollte.
Ja, ist auch schon so.
Tragisch, darf nicht passieren. Es darf auf keinen Fall passieren. Wir sind Menschen, passieren immer Unglücke und immer Fehler, aber wir müssen dafür sorgen, dass das nicht bei uns passiert. Und diese Todesfälle vor allem, die da immer wieder auch auftreten und die uns natürlich dann in die Presse bringen.
Ja, also ich meine, glaube ich, eine häufigste Art zu Verunglücken ist Betrunkenheit übers Geländer und dann runterfallen. Das habe ich jetzt schon so oft gehört.
Ja.
Also.
Und so häufig ist zum Glück noch nichts passiert, aber in die Fälle, die passiert sind, ist es ein Horror. Es darf keiner Kooperation passieren. Und die Kooperationen, denen sowas passiert, da ist das, ja, geht das in die Geschichte ein.
Da gab es auch vor ein paar Jahren noch, glaube ich, den Fall mit, ich nenne jetzt nicht keine Namen, mit einem Erstchargierten eines Bundes, der auch dann an dem Erbrochenen
solche
in seinem Bett am nächsten Morgen erstickt
ist. Klar,
das ist schlimm, weil das halt so unnötig ist.
Oder? Ja. Es darf auf keinen Fall passieren.
Mann. Schwere Kost auf jeden Fall.
Ja.
Dann lass uns doch mal über das zweite Buch sprechen, und zwar kommentiert 111 kooperationsstudentische Miniaturen. Was haben Sie sich denn dabei gedacht, als Sie das Buch geschrieben haben? Das ist ja auch das eine der wenigen Bücher, die Sie alleine geschrieben haben. Die anderen sind ja auch immer in Co-Autorenschaft gewesen.
Ja, im Prinzip ist das wie eine Art Psychogramm meiner eigenen Person, muss man irgendwo sagen. Weil viele, deswegen heißt es ja auch kommentiert, weil ich letztlich ja kommentiere. Meinen Kommentar dazu abgebe, wie ich verschiedene Dinge sehen würde. Und ich bin natürlich auch nicht im Besitz der allein selig machenden Wahrheit. Das sollte man nie sein, da sollte man sehr vorsichtig sein, zumal als Katholik. Aber es geht eigentlich zurück auf eine Kolumne, die ich in der Akademia, ich glaube seit dem Jahr 2008 oder 2011, hatte über mehrere Jahre, wo ich zum Thema Comment und Comment-Begriffe in dieser Kolumne mit rund 400 Wörtern immer so einen Beitrag liefern sollte, geliefert habe, und dass ich dann hingegangen bin während der Corona-Zeit und diese Kolumne erweitert habe, insofern, dass es dann nachher 111 Folgen wurden. Mhm. Und ich eben nicht nur zu Comment schreibe, sondern ich schreibe auch dann zum Beispiel über Heinrich von Fallers Leben, also so Kurzbiografien. Es ist einfach der Versuch, ganz unterschiedlich literarisch an bestimmte Dinge heranzugehen, bestimmte Dinge nicht auch in die Vergessenheit geraten zu lassen. Es sind ganz selten mal was Autobiografisches drin. Und ich habe auch 11 Karikaturen darin. Das ist, weil ich früher selbst sehr gerne gezeichnet habe. Ich wollte auch mal Kunst studieren, und Sie haben das gerade mit dem Paragraphen 11 aufgeschlagen. Super. Und das spielt an auf etwas ganz Interessantes, wenn Sie es kurz wieder offen lassen. Und zwar auf die Versenkung der deutschen Flotte nach dem Ersten Weltkrieg bei Scapa Flow. Mhm. Und damit die Briten nicht mitbekamen, was die Deutschen vorhaben, war ausgemacht worden, dass der mit dem Flaggenalphabet Paragraph 11 gegeben wird. Und das sollte in diesem Fall symbolisieren, nicht es wird fortgesoffen, sondern es wird abgesoffen. Das heißt, sie haben alle Schiffe versenkt. Und das habe ich dargestellt in bildlicher Form eben mit der umgekehrten Mütze, in der ein Meer dargestellt ist und ein kleines Faltboot dargestellt ist, das da in dieser Mütze schwimmt und oben drüber eben in Buchstaben oder in Zahlen natürlich, Paragraph 11.
Ich hatte auch gesehen, das Kapitel heißt 11, Saraf, also 4, Paragraph 11 mit, ja, PH geschrieben.
Ja.
Ja, da haben wir ja schon im Vorfeld gesprochen.
Genau, ich wusste also nicht, dass das mit dem Saufieren oder mit dem PH von Ihnen stammt. Und es ist auch ganz schön, dass wir auf diese Art und Weise hier schon viel früher eine geistige Berührung hatten. Ja.
Die Schneise ist hinterlassen bei uns.
Ja, ganz genau.
Das Spannende ist, Sie gehen ja auf viele, viele Begriffe ja auch ein. Ne?
Ja, auch viele neuere Begriffe, ja, also wie sie heute in der Korpusszene üblich sind auch.
Ja, also zum Beispiel, was mir auch ins Auge fällt, ist halt grün sein. Dr. Grün, was heißt grün sein?
Ja, das ist natürlich klar, das ist eine Anspielung natürlich auf meinen Namen, und es ist natürlich auch, mein Biername ist Blau, weil ich am Anfang überhaupt kein Bier trinken wollte als grüner Fuchs. Sondern
das sind so Witze mit den Namen. Wir hatten mal einen Bundesbruder, der hieß Platon mit Vornamen. Mhm. Und wir haben ihm den Bierspitz Aristoteles gegeben.
Ja, ja. ja, man muss das mit Humor sehen, und da darf man keine tieferen Deutungen machen. Das ist viel, es ist einfach aus der Sekunde geboren, aus der Inspiration des Augenblicks. Und grün sein spielt natürlich an auf die grünen Chors und auf da bestimmte Verhaltensweisen, die man aber auch aufpassen muss. Man sollte sich mal bestimmte grüne Chors anschauen von innen. Mhm. Und dann merkt man, dass das nämlich es geht eigentlich um die, darum klarzumachen, dass die Form nicht alles ist, sondern es darum geht, wie lebe ich meinen Lebensbund, wie lebe ich meinen Chorprinzip. Mhm. Und nach außen sieht das nach Verachtung der Form aus, und es sieht natürlich als ein Schäbigkeitsprinzip aus, das aber überhaupt nicht der Fall ist. Es gibt einen ganz interessanten Fall eines grünen Chors, also nämlich Chor in Hania Würzburg. Haben Sie das Haus schon mal gesehen? Mhm. Das Huttenschlösschen? Ja. Das sagt schon alles.
Ja, definitiv. Wir hatten den Tom ja hier, der aus dem Grünen Kreis ja kommt.
Ja.
Und er hat ja in seiner Sendung über den Grünen Kreis wirklich sehr interessante Einblicke ja halt auch gegeben. Also, mhm, das halt nicht so ganz kohärent ist mit dem Bild, was man hat als, ja, Außenstehender von der Geschichte, dass er intern schon eine ziemlich starke Disziplin halt da ist und dass das Ganze historisch auch gewachsen ist und dass dieses Schäbigkeitsprinzip, so wie das heute gesagt wird, ja so gar nicht existent ist. Und dass halt, sagen wir mal, auch die Charakteristika, die man heute mit diesem Kreis halt verbindet, auch so eine Entwicklungsgeschichte ist, der 1980er, 1990er Jahre erst so, okay, entstanden ist. Aha. Und dass gerade in den grünen Chors der Landadel halt aktiv geworden ist Und dass es da auch ein Nord-Süd-Gefälle gab, dass die Norddeutschen Kleinadligen halt viele Felder hatten, während die Süddeutschen halt wenig. Deswegen haben die dieses Sparsamkeitsprinzip, wo die ja halt damals die Regelung zum Beispiel hatten, dass man sich nur eine Gesellschaftsjacke halt pro Semester leisten darf, einfach auch aus Solidarität den Bundesbrüdern und den Chorbrüdern gegenüber.
Mhm.
Und dass gerade auch das Verständnis dort ist, warum die, sagen wir mal, ne, anders als die Blauen halt auftreten, daher kommt, dass das halt, dass die Landadligen halt bis zum Ende der Ernte auf dem Hof gewesen sind, um das mit zu leiten und mit anzupacken und dann halt in diesem Zustand vom Feld praktisch den Mythen nach in den Hörsaal halt gekommen sind. Deswegen dieses Auftreten halt da ist. Also dieses etwas, ja, ich würde jetzt nicht sagen ungepflegt, aber wieso, wie man halt, wenn man der Feldarbeit gerade dann in den Hörsaal halt kommt, dass man dann halt nicht im Anzug dort auftaucht, sondern halt in anderen Umgangsformen. Und das fand ich sehr, sehr spannend halt zu betrachten. Ja. Die sagen halt auch intern im grünen Chor, da darf sich dann, dass der Adel sich mal wieder Pöbel fühlen und der Pöbel wieder Adel. Halt, ne? Und ja, das fand ich einen sehr spannenden Spruch und der hat sich auch bei mir eingespeichert. Deswegen, also die haben, also es wird überall mit Wasser gekocht letztendlich, ne? Mhm.
Ja, also es geht nicht hier um eine Verächtlichmachung einer bestimmten Gruppe. Alles andere als das natürlich.
Das denkt, glaube ich, auch keiner.
Ja.
Sie haben ja auch so Themen hier wie schwere Comor-Reiterei aufgeführt. Was ist das denn, Comor-Reiterei?
Sie wissen es natürlich selbst mit Sicherheit. Es geht darum, dass man sich eben nicht an bestimmten Paragraphen aufhängt. Ein Beispiel aus den letzten Jahren ist das berühmte Hemdtaschen abreißen.
Das kenne ich aber auch seit der Fuchsenzeit.
Das macht man einfach nicht. Also ich habe natürlich auch keine Hemdtasche jetzt. Aber es gibt, man macht was einfach nicht. Man vergreift sich nicht an einer anderen Person, an einem Bundesbruder oder Chorbruder. Macht man einfach nicht. Und jemanden danach zu beurteilen, ob er jetzt eine Hemdtasche hat oder nicht, das sollte man nicht machen. Also das ist zu kurz gegriffen. Man sollte Menschen nicht nach seinem allerersten Eindruck beurteilen und dann gleich ablehnen oder bestimmte Verhaltensweisen komplett ablehnen. Also ich denke, wir sollten hingehen und sollten uns Menschen genau anschauen.
Ja, ja, ich glaube, diese Hemdtaschensituation, die hatten schon viele Korporierte. Ich hatte mal die Situation, da habe ich ein schönes Hemd, ein Oxford-Hemd von meinem Großvater geschenkt bekommen. Mein Großvater, der hatte eine schwere Krebserkrankung zu dem Zeitpunkt. Und dann war ich auf einem Haus und dann kam dann direkt ein Aktiver und wollte mir diese Brusttasche halt abreißen. Da musste ich halt gucken, dass das halt nicht passiert, weil das fand ich in dem Moment halt auch übergriffig, weil das ein Geschenk eines kranken Verwandten halt war. Und dann irgendein NPC um die Ecke kommt und dann diese Brusttasche halt abreißen möchte, ne? Also weil es mir irgendwie, weil er selber gehört hat, dass das wohl Usus sei, ne?
Mhm. Also es geht natürlich in dem Kapitel um die Comor-Reiterei, das heißt also Paragraphenreiterei.
Mhm.
Und wer das macht, hat Comor nicht verstanden. Also dann zu dem Bundesbruder hinzugehen und zu sagen, das darfst du nicht, das steht im Paragraph so und so viel, das ist verboten. So ein Denken. Der hat das nicht verstanden.
Absolut.
Ja.
Da ist dieses Stichwort, es zu leben. Ne?
Natürlich.
Wieder der Punkt.
Ja.
Da gibt es ja auch ein Kapitel, das heißt Fuchs mit CH oder mit X geschrieben. Wie sehen Sie das? Warum ist es so, dass wir plötzlich das Ganze mit X schreiben und man 120, 150, 160 Jahre lang das Ganze mit CH geschrieben hat?
Also ich muss gestehen, das war für mich, bin natürlich auch mit dem Fuchs mit CHS zunächst aufgewachsen. Ich habe das dann schon bei anderen Verbindungen damals, als ich aktiver war, schon gesehen, dass es auch mit X geschrieben wird. Und also war es einfach eine Marotte, das genauso zu tun. Es gibt aber auch historische Gründe dafür, weil es gibt einen sehr schönen Aufsatz aus den 50er Jahren in der Reihe Einst und Jetzt des Vereins für Chorstudentische Geschichtsforschung, wo diese Frage versucht wird, etymologisch zu klären. Irgendwann wurde aus dem Fuchs mit X natürlich der Fuchs mit CHS, dass man das also mit dem Tier assoziiert hat. Aber ursprünglich, man weiß nicht genau, wo es herkommt. Es gibt eine Deutung, die zum Beispiel behauptet, es kommt von Fäces haben wir bis heute, also Fäkalien, dass das den Fuchs, den Anfänger, den Neuling beschreiben sollte als eben sehr schmutzig und widerlich. Ich glaube eher, dass es etymologisch, und das versuche ich in diesem Beitrag auch zu erklären, und das, einfach hier ist der wissenschaftliche Disput bitte geöffnet, jeder möge sagen, wo das herkommt. Ich glaube, dass es von dem, hört sich jetzt schlimm an oder komisch an, von dem fiesen Furz kommt. Und interessanterweise ist es so, dass der Fuchs im Spielerischen, im von der Bezeichnung her, natürlich nicht in Wirklichkeit, wir behandeln unsere Füchse als vollwertige Bundesbrüder, deswegen sind ja auch, sie sind unsere Bundesbrüder, aber wenn wir sie natürlich als du Fuchs bezeichnen, versuchen wir dieses, der Fuchs, das übel riechende Wesen, das ist bis heute drin. Während wenn wir den Fuchs mit CHS nehmen, also den Fuchs, das Tier, so ist er in der Vergangenheit, in der Antike, auch in der Bibel, immer als ein sehr schlaues Tier dargestellt. Mhm. Und das ist ja eigentlich der Fuchs nach unserer Deutung gar nicht so, sondern es ist ja der Anfänger und der sozusagen nichts wert ist. Soll so aussehen. Das ist natürlich nicht echt, nicht wirklich gemeint.
Das Ähnliche ist es ja auch mit dem Fink. Sagt ja heute keiner mehr.
Ja.
Das ist ja der Muggel.
Ja. Oder Kamel oder Mulus, Maultier. Es ist eine sprachliche Verächtlichmachung, glaube ich. Und das darf man nicht ernst nehmen. Man darf das nicht Bier ernst nehmen. Genauso wie der Komma auch nicht zu reiten ist, so sind unsere Begrifflichkeiten mit Humor zu nehmen. Und wer das nicht versteht, was ja auch leider gerade, was die Kritiker des Kooperationswesens angeht, die hängen sich im wahrsten Sinne des Wortes an solchen Begrifflichkeiten auf. Sie verstehen nicht und sie wollen es auch gar nicht verstehen, was wir da machen, was uns antreibt.
Ja, das kann man von außen auch nicht verstehen. Das ist wie der Blinde, stimmt, der von der Farbe spricht.
Ne? Ganz genau.
Berühmtes Zitat. Wenn ich mir das so anschaue mit dem Buch der Coman und kommentiert, habe ich das Gefühl, dass wir auch viel Kultur in den Verbindungen verloren haben. Also vor allem auch die Kneipe, wenn man sich den allgemeinen deutschen Bierkommand anguckt und schaut, was da alles an Ideen und Vielfalt geboten wird. Und am Ende ist es eigentlich so, dass die Kneipe runtergerattert wird, je nachdem Offiz, Inoffiz oder Hochoffiz, Offiz, dass in der einen oder anderen Verbindung noch der Salamander gerieben wird, dass die eine oder andere Verbindung noch, sagen wir mal, eine Kneipkultur hat, die noch die Etage mit beinhaltet, dass man auf den Stuhl steigt und auf den Tisch.
In bierseliger Stimmung.
Ja, klar,
natürlich.
Genau. Aber dass in dem allgemeinen deutschen Bierkommand noch viel, viel mehr drinsteckt.
Deswegen muss man das auch lesen. Deswegen sind diese Bücher dafür da. Sie sollen anregen, die Augen zu öffnen, zu gucken, was ist eigentlich alles möglich. Zum Beispiel ein Kapitel befasst sich nur damit, weiß ich, ob Sie es gelesen haben, mit der Kneipe. Eine Kneipe ist eine Kneipe ist eine Kneipe. Das ist, glaube ich, die Überschrift. Und danach kommen, glaube ich, über 100 Begriffe, wie was es alles für Unterformen, Spielarten von Kneipe geben kann.
Was ist Ihre Lieblingsunterart?
Oh, das kann ich schlecht sagen. Das weiß ich nicht.
Ich liebe U-Boot-Kneipen.
vielleicht die Spontankneipen. Das war eigentlich immer sehr schön, weil man dann auf einmal, ja, im Prinzip dieses Bierkönigreich eröffnet und schaut, was sich spontan entwickelt. Und wenn das gelingt, wenn dieser Genius des Augenblicks da ist, wenn die richtigen Leute da sind und man vor Lachen auf dem Boden liegt, das ist das Beste, glaube ich.
Ja, das Gefühl.
Ja, natürlich. Ja, ganz klar.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Das ist das Schönste. Was ist denn etwas, wo Sie sagen, das ist schade, dass das verloren gegangen ist?
Ja, wie zum Beispiel, was Sie vorhin erwähnt haben mit der Brandung. Das ist was eigentlich eine schöne Kneippform Ja, zum Beispiel.
Oder der Biere zum Beispiel. Ne?
Ja, das gehört mit zur Brandung mit dazu. Ja, das ist auf den Stühlen einzureiten und wie gesagt, auch das. Man darf das alles nicht ernst nehmen. Das ist ein Spiel. Das ist was Spielerisches. Es ist Spielen mit Formen und aber das Wissen um eine Art, ja, größere Sympathie, die man füreinander empfindet und den Neuling Stück für Stück in eine Gemeinschaft zu integrieren, in eine Lebensgemeinschaft, in dem man sich im Idealfall brüderlich verhält. Das ist leider nicht immer so. Mhm. Wir kennen alle die schlechten Beispiele, aber das wäre eigentlich das, was man möchte, dass das wie so eine Art zweite Familie wird.
Wenn man sich den Comment der jetzigen aktiven Generation anguckt, wenn man das mal ein bisschen so eine Schnittmenge macht, wo finden Sie Lackt? Also funktioniert der Comment nicht? Da fehlt etwas oder ist etwas verloren gegangen? Oder was finden Sie schade, dass sich Sachen geändert haben?
Es wird aus meiner Sicht zu wenig Farben getragen. Also heutzutage reduziert sich das Farbentragen nur noch auf interne Veranstaltungen. Dass das nicht mehr in der Öffentlichkeit wie früher einfach praktiziert werden kann. Es kann auch gar nicht. Also es wäre schön, wenn man, wir hatten das noch in den 80er Jahren manchmal versucht, mit sogenannten Couleurtagen an der Universität, wo wir als Einzelkooperation oder als Würzburger Kartellverband gesagt haben, wir gehen einfach in Vollcouleur in die Vorlesungen, zeigen Präsenz, machen auch einen natürlichen Infotisch, dass das natürlich leider nicht mehr möglich ist, vor allem, weil wir ja regelrecht bekämpft werden an den Universitäten als unerwünschter, reaktionärer Überrest.
Ich finde gerade den Kleiderkommand, der lässt bei vielen zu wünschen über.
Schauen Sie mich an, ich komme sehr gerne in Vollcouleur. Ich liebe es, also sich gepflegt zu kleiden. Man muss das eben auch nicht wie Comment reiten, keine Prinzipienreiterei daraus machen. Also für mich sind nicht das Wichtigste Kragenstäbchen oder sowas. Aber vor ein paar Jahren zum Beispiel habe ich mir auch endlich mal dann angewöhnt, die Einstecktücher herauszuholen und zu einfach zu schätzen, so als kleines Attribut, als kleines Accessoire, was einfach was Nettes ist. Genauso wie eine schöne Krawatte etwas Schönes ist, etwas optisch Schönes. Es gibt also für mich nichts fast Schlimmeres als ein Anzug ohne Krawatte. Also das, was Politiker momentan da produzieren, ist...
Weiße Turnschuhe dazu.
Ja.
Wie Joschka Fischer bei der Vereidigung.
Kann er gerne machen. Ja. Es gibt auch da immer einen gewissen Wandel in den Konventionen. Aber eigentlich sollte man es... Ja, das ist ein Stück abendländisches Kulturgut, eine Art der Umgangsformen, was ich vorhin auch mit Gesellschaftskommand angesprochen habe, die wir wertschätzen sollten. Wir sollten alles, das, wie es so schön heißt, schon bei Goethe, was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Dr. Das war nicht gewollt, aber das ist so, das passt wirklich jetzt sehr gut. Ja.
Vielen Dank, dass Sie da wieder die Zeit hatten, das auch diese Folge jetzt aufzunehmen über den Comment. Ihr da draußen, geht mal wieder bummeln. Auf anderen Häusern ist auch schön. Und denkt dran, Kragenpflicht und bitte nicht das Band zum T-Shirt anziehen. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.